die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Gianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren und wichtigen Folge von «Der Weinbrater».
Ja, weil es ist nämlich so, dass ich jetzt zum 100. Mal «Hoi Nagi» gesagt habe. Das ist unsere 100. Folge, also eine Jubiläumsfolge. Wobei, ich finde, jetzt müssen wir auch ein bisschen präzise sein. Eigentlich, wenn man es ganz korrekt sein will, ist es unsere 107. Folge, weil es ist die 100. reguläre Folge. Und dann haben wir mal noch 7 Ausgaben Weinterbildungswoche gemacht und die haben wir aber nicht in den Line-Up reingezählt, weil das quasi wie so ausserhalb von den üblichen Folgen stattgefunden hat. Aber hey, 100 Folgen Weinbrater und es ist jetzt da Juli, wenn wir die Folge aufnehmen. Es wird, glaube August sein, wenn wir die ausstrahlen. Aber ja, Sommer heisst ja immer, im Sommer haben wir losgelegt, damals im Corona-Sommer, vor 4 Jahren 2021, also 100 Folgen heissen auch 4 Jahre Weinbrater.
4 Jahre voller Erlebnis, voller neue Sachen, die wir dürfen entdecken, die wir dürfen lernen. Ich muss sagen, für mich selber, ich sehe mich auch als jemand, der sich wirklich sehr intensiv mit Wein und mit dem Thema Wein beschäftigt, ist es immer auch wieder eine Gelegenheit gewesen, etwas Neues mitzunehmen. Also, es ist schon noch spannend zu sehen, was man alles noch dazulernen kann. Und ich finde es einfach cool, auch die neuen Formate, die wir etablieren können und jetzt auch so ein bisschen mitgenommen haben auf unsere Reise.
Ja, ich finde ja, man sollte die Geschichte ein bisschen zurückschauen. Wir werden jetzt nicht da jede Folge durchgehen und bewerten, wie das im Nachhinein war. Aber ja, Weinbraterfolge wäre ja keine Weinbraterfolge, wenn es jetzt nichts zu trinken gäbe. Und jetzt feiern wir ein kleines Jubiläum. Und Jubiläum sind ja immer super Ausreden, mal ein bisschen etwas Anständiges auf den Tisch zu stellen. Und darum gibt es heute Champagner.
Genau, eine Flasche Champagner von der Familie Boucher, Père et Fils. Cuvée Saphir, nehmen wir es gerade vorweg, aus dem Marntal, der Côte des Blancs. Aber ich glaube, bevor wir dort tiefer reingehen, und lass uns doch noch ganz kurz mit unseren Hörerinnen und Hörern in den Erinnerungen schwelgen.
Genau, weil ohne euch gäbe es das gar nicht, darum stossen wir vor allem auch auf euch an. Ja, und jetzt also 100. Folge, oder? Da können wir natürlich auch sagen, hey, wir sind Weinbrater und sonst tun wir uns ja so selbst geißeln und sagen, ein Wein, den wir trinken, darf nicht über 30 Franken sein. Das hat auch seine Berechtigung, weil wir wollen ja quasi auch wirklich das eine breite Schicht von Weintrinkern sich die Weine kann leisten, die wir trinken. Und jetzt könnten wir heute ja mal so einen richtig super teuren Champagner reinpfeifen. Machen wir aber nicht, sondern heute haben wir etwas Bodenständiges aus dem Gross-Abholmarkt. Relativ zahlbar für einen Champagner, wobei wir wieder die 30-Franken-Grenze müssen ritzen, wie immer im Champagner. Aber einfach wir jetzt auch nicht total abspacen.
Wir bleiben etwas treu, wo wir uns ja von Anfang an eigentlich zu Herzen nehmen wollten, nämlich 30-Franken-Grenze, wo für die meisten Leute halt etwas ist, wo so wie der Sweet Spot darstellt, wenn man eine Flasche Wein will besorgen. Und ich finde, es zeigt auch sehr schön, hey, wir sind dem Konzept immer treu geblieben. Und
meistens, sagen wir es mal so.
Ja, meistens. Aber wir dürfen auch ehrlich sagen, wir sind uns am Überlegen, wie kann man die Grenzen vielleicht auch aufweichen, um das Spektrum noch ein bisschen mehr aufzutun?
Also interessant finde ich, es gibt wie immer alle Rückmeldungen. Oder? Es gibt Leute, die finden eigentlich recht cool, dass sie die 30-Franken-Grenze haben. Dann gibt es andere, die mir sagen, für mich ist ein Wein eigentlich schon ab 20 Franken zu teuer. Oder? Das gibt es eben auch, wo die 30 Franken eigentlich schon so verortet, dass das schon so ein bisschen High-End ist oder jenseits von einem vernünftigen Preis für Wein. Also ich glaube, da deckt man immer alles ab. Ich sehe jetzt auch keinen Grund, diese Grenze irgendwie generell in Frage zu stellen. Ich finde aber, und so haben wir es auch immer gemacht, man darf ab und zu auch mal wieder ein bisschen ausbrechen. Und da haben wir sicher etwas Spannendes geplant, dann, wo wir das auch wieder machen in ein paar von den künftigen Folgen.
Ja, und apropos ausbrechen, ich finde, du lieferst das Stichwort. Der Podcast ist für uns zwei, glaube ich, auch immer ein bisschen ein Ausbrechen, weil er macht uns Tür und Tor auf für Sachen, wo wir, glaube ich, sonst nicht immer den Zugang hätten. Sei es zu Menschen, die Wein machen, die sich mit Wein beschäftigen, sei es Institutionen, sei es aber auch Einladungen, die wir haben dürfen entgegennehmen, jetzt in diesen 4 Jahren, wo wir miteinander unterwegs sind, wo ich einfach wirklich wunderschön finde, wenn ich darauf zurückschaue und zurückdenke.
Das ist so, und gleichzeitig möchte ich auch nicht, dass jetzt so ein falsches Bild entsteht, oder? Das heisst, hey, nur weil ihr da den Podcast habt, werdet ihr da einen total exklusiven Ort eingeladen, sondern wir tun einerseits auch immer sehr kritisch in der Frage, wo gehen wir her und wo nicht. Und wir wollen auch immer unabhängig bleiben. Das heisst, wenn wir neu mit hergehen, dann immer auch mit der Message, aber wir machen dann das daraus raus, was wir richtig und wichtig finden. Und wir fühlen uns nicht gezwungen, über etwas Bericht zu erstatten. Und ich glaube, was man auch sagen kann, egal wo wir her sind, wir sind immer dort her mit der Idee im Hinterkopf, dass etwas für den Podcast daraus raus könnte entstehen. Also, dass wir interessante Leute antreffen, dass wir in Bereiche reinkommen, wo man vielleicht nachher eine Berichterstattung daraus machen kann. Einfach, das ist immer unser grundlegender Antreiber, wenn wir irgendwo hingehen. Was liegt für unsere Hörer und Hörerinnen drin?
Dass wir an die Hörerinnen und Hörer gelangen können, dafür braucht es eben nicht nur uns zwei, da braucht es auch noch, ich finde, ganz viele andere Menschen. Das eine sind die, die uns zuhören. Das sind ihr, die jetzt da gerade mit dabei sind. Das sind aber auch die, die uns mit Spenden unterstützen und ich sage jetzt wirklich auch, dass technische Equipment ermöglichen tut. Und ich finde, dass wir als Weinberater auftreten können, da haben wir noch etwas ganz Besonderes mit an Bord. Eine Dame, die nicht ganz unwichtig ist, die für uns Gestaltung übernommen hat, die uns eigentlich ja, seit diesen ganzen 4 Jahren begleitet.
Ja, und die Person ist jetzt hier im Studio, Zora. Hoi Zora.
Hoi Nelly. Hoi Nagi.
Kannst du mir schnell sagen, was du mit diesen Weinbraten zu tun hast?
Ich mache Grafik für euch. Ich habe ein neues Logo gemacht und mache Grafik.
Genau, also alle Folgen, jede Folge hat ja Fotos und die muss nachher noch ein bisschen aufbereitet werden. Das lieferst du uns das gesamte visuelle Konzept der Weinbrater.
Genau, ist für Visitenkärtchen, Flaschenhänger und so Spass.
Hast du noch ein bisschen Bezug zu Wein?
Muss ich jetzt da wie eröffnen, dass ich etwas habe mit einem von euch zwei?
Das musst du jetzt wissen.
Ja, der Nagi. Wegen dem Nagi, denke ich.
Gut, also wir können das jetzt offenlegen. Ihr zwei sind ein Paar.
Genau.
Und ich glaube, Zora, du bist auch so etwas wie immer so der erste Stresstest, wenn man einen Wein probiert. Weil ihr wohnt ja gerade nebeneinander und oft, wenn der Nagi unsicher ist, läuft er schnell zu dir rüber in die Wohnung und sagt, ich gebe dir jetzt schnell den Zora zum Probieren, weil das, was du nachher probierst, so dein erster Eindruck von einem Wein, das ist oft matchentscheidend, ob wir dann weitermachen mit dem oder nicht.
Ich glaube es nicht. Aber ich finde schon, es ist ein Privileg, da mit euch dürfen, auch dürfen mitdegustieren. Ich finde das mega schön, dass ich ein Teil davon darf sein.
Mhm. Wie nimmst du die Weinbraten so wahr, aus deiner Sicht?
Was ich sehr schön finde, dass ihr die Leidenschaft für den Wein auf ganz viele verschiedene Facetten könnt aufteilen und dass das wie auch ein Teil ist von eurer Freundschaft, wenn ihr aufs Reisli geht oder wenn ihr dann eben einen feinen Wein probiert und die Freude miteinander könnt teilen, das finde ich einfach schön zu sehen.
Aber einen Punkt gibt es ja, jetzt sind wir noch nicht so gut, wie wir uns eigentlich am Anfang mal als Ziel gesetzt haben.
Das wäre.
Und den kritisierst du dann auch immer wieder gerne.
Frauenquote.
Ja, genau. Den sind wir total schlecht. Und weil am Anfang haben wir gesagt, wir wollen dem Thema wirklich Beachtung geben. Es gibt nicht nur Dudes in dieser Weinszene, sondern es gibt auch Frauen. Inzwischen ist es noch recht schwierig, weil es ist halt wirklich voll mit Männern und die wenigen Frauen rauszupicken, jetzt nur schon mal in der Schweiz. Aber ich weiss, das klingt immer gerade wie eine Entschuldigung.
Ja.
Ist aber gar nicht so einfach.
Ja, das ist halt, wenn Dudes etwas machen, dann haben sie irgendwie das Gefühl, es hat halt einfach auch nur Dudes, die das Les finden. Aber es hat auch Dudesinnen, die das Les finden. Und machen und produzieren und die Leidenschaft haben. Und ich fände es schön, wenn noch ein bisschen mehr Weiblichkeit würde in den Podcast einflüssen.
Zora, das nehmen wir sehr gerne mit. Merci, dass du schnell reingeschaut hast im Weinbraterstudio.
Und ich gratuliere euch. Darf ich noch anstoßen mit euch?
Ja.
Gut.
Stoßen wir an.
Zwei Jungs. Mega.
Gut, also 4 Jahre Weinbrater, 100 Folgen. Schauen wir mal auf die 4 Jahre zurück. Ich glaube, wir dürfen noch mal sagen, das erzählen wir ja nicht zum ersten Mal, wir haben den Podcast gegründet in der Corona-Zeit und wir haben ihn gegründet in einer, sagen wir es mal, sehr langen Nacht, wo durchaus ein paar Weinflaschen geöffnet worden sind, wo wir die Idee haben angefangen zu spinnen. Und das ist quasi auch Gründungslegende. Wir haben diese Idee umstudiert. Wir haben das irgendwie auf so Post-it-Zettel aufnotiert in verschiedene Aspekte. Und ich bin dann heimgegangen, doch am nächsten Morgen habe ich es ein bisschen gespürt und am nächsten Morgen hast du mir ein SMS geschickt von deinem Küchentisch, der übersät war mit Post-it-Zettel. Und dort ist eigentlich schon mal, sagen wir mal, Grundzüge von diesem Konzept sind dort schon mal drauf gestanden. Aber wir sind ja nicht so naiv gewesen, dass wir gesagt haben, jetzt können wir gerade loslegen, sondern wir haben uns der richtige Zeit genommen, den Podcast auch noch zu entwickeln.
Da sind einiges an Probeaufnahmen angestanden, die wir ja mit dem iPhone aufgenommen haben. Dann ist irgendwann darum gegangen, ja, das richtige Equipment organisieren. Das ist dann eher so dein Paar gewesen. Ich habe mich dann irgendwo so um die Winzer und die Weine verkümmern. Ich finde, das ist schon noch eine mega spannende Geschichte, wie dann nachher das eine das andere gegeben hat, wie wir das wieder miteinander verknüpfen haben. Und ich denke echt gerne daran zurück. Weißt, es ist so ein Prozess, du siehst etwas, wo lebendig wird, wo Faden verwachsen, wo nicht auf einen Schlag, aber immer stetig grösser wird.
Ja, das hat auch ein bisschen Disziplin gebraucht. Wir haben ja gesagt, eine von den Grundlagen ist, wenn wir einen Podcast machen, du kannst nicht einmal etwas Erfolg bringen und dann wieder nichts und dann wieder etwas bringen und wieder nichts. Und wir haben gesagt, wir wollen alle 2 Wochen rauskommen und ich sage jetzt mal, in 95% der Welt haben wir das auch gemacht. Es hat manchmal ein paar logistische Probleme gegeben oder es hat es eben auch mal gegeben, dass einer krank ist oder Corona hat oder irgendwelche zeitlichen Dispositionen. Aber im Grundsatz haben wir unseren 2-Wochen-Rhythmus gehalten und ich bin ehrlich gesagt auch sehr stolz auf das, weil es braucht extrem Disziplin. Es braucht auch ein bisschen Planung. Inzwischen haben wir auch recht Ruhe in der Produktion. Manchmal war es sehr kurzfristig, am Donnerstag aufnehmen, Samstag ausstrahlen und so. Also da haben wir uns auch wirklich sehr viel Stress gemacht. Was mich aber noch viel mehr verwundert, ich meine, wir sind ja auch ein bisschen durch Lebenskrise gegangen in diesen 4 Jahren, oder? Da ist einiges gewesen, zum Beispiel, dass wir beide auch von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen sind. Und selbst in diesen Phasen haben wir es geschafft, das Teil einfach weiterzuziehen. Und das finde ich schon noch recht cool. Ich meine, es ist nicht immer einfach gewesen, diese Phase aufzunehmen, weil man mit anderen Sachen absorbiert ist. Aber irgendwie haben wir das hergekriegt. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf, Nagi.
Ich glaube, es ist aber nicht nur das. Ich glaube, jetzt in unserem Fall ist es halt etwas gewesen, wo auch irgendwie Kontinuität gegeben hat, wo Halt gegeben hat. Und wir kennen uns auch schon viel, viel, viel länger, als es jetzt den Podcast gibt. Und er ist wie auch zu einer schönen Tradition geworden, dass wir nicht nur das Recht, sondern irgendwo auch die Pflicht haben, immer wieder zusammenzukommen, miteinander in einen konstruktiven Prozess gehen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Ich meine, wir haben doch manchmal gegensätzliche Meinungen und müssen uns immer wieder finden auch. Das sind dann halt die Prozesse, die man nicht sieht oder hört, wenn man dann dazu lässt. Und ich finde eigentlich das auch mega, mega spannend und auch wirklich super schön, das dürfen zu sehen und zu spüren, dass der Podcast als Institution auch etwas sehr Wertvolles beigetragen hat und uns, ja, wie du auch sagst, durch schwierige Zeiten, ich glaube, auch ein bisschen durchgestützt hat.
Das kann ich wirklich sagen, ob das jetzt ein Podcast ist oder irgendein anderes Hobby, das man hat, dass man sich etwas zuleitet im Leben, wo nicht nur Arbeit ist, sondern wo einem auch dann begleitet, wenn es mal schwierig wird in einem Teil vom Leben und wo man vor allem selber kann beeinflussen. Ich glaube, das hat mir immer wieder geholfen, dass ich gewusst habe, hey, wenn es mal beruflich gerade straub ist, nicht so läuft oder ich gerade nicht so happy bin, der Podcast ist etwas, wo ich selber mit dir zusammen kann beeinflussen. Den machen wir so, wie wir das für richtig finden. Da schnurrt kein Chef drin. Das machen wir einfach so, wie wir Bock drauf haben. Das ist ein extremes Privileg. Und ich mag das jedem Mensch auch gönnen und auch empfehlen, dass er irgend so etwas hat im Leben, was er einfach so machen kann, wie ihn das für richtig dunkt. Egal, was die anderen sagen.
Und noch schöner ist, dass wir das dürfen mit unseren Hörerinnen und Hörern auch teilen und ich finde, durch das auch in sehr spannenden Austausch kommen. Etwas, was uns vernetzt, etwas, was uns verbindet. Nicht nur uns zwei, sondern auch alle anderen drumherum. Und Für das bin ich einfach ungemein dankbar.
Aber jetzt, Nagi, also warum machen wir den Podcast genau?
Weil wir Wein lieben.
Ja, also, und jetzt schnorren wir irgendwie stundenlang hier über uns und jetzt muss er mal etwas zum Trinken geben. Sorry, das geht ja so nicht weiter. Man kann nicht philosophieren, ohne dass man jetzt irgendetwas im Glas hat, oder?
Jetzt gibt es ein Glas Champagner, um auf genau diesen Moment anzustossen. Und liebe Nelly, ich würde doch sagen, komm, schnapp dir mal die Flasche und sag mir, was du siehst.
Das passt ja zu einem Jubiläum. Alles sehr goldig auf dieser Flasche. Oben eine goldige Kapsel, wo Champagner draufsteht. Unten ein mit goldigen Lettern verziertes Etikett. Steht gar nicht so viel drauf. Champagner Boucher Père et Fils Cuvée Saphir. Und oben hat es noch in so einem relativ billigen Sticker-Style das Logo von dem Weingut drauf, so ein B mit einem Krönchen oben drauf. Ich würde mal sagen, die Flasche hat ein bisschen Weinbraten-Style, so ein bisschen goldigen Touch, aber sonst jetzt nicht übermäßig verziert.
Ich habe es genau darum mit dieser Flasche angefangen, weil bei mir weckt sie natürlich Assoziationen. Es ist Weissglas, also durchsichtig, blickecht. Und ich kenne sonst nur einen Champagner, der so abgefüllt wird und der das halt sehr bekannt ist. Das ist der Cristal von Louis Röderer. Und die Flasche von Cristal ist halt in Weissglas gehalten, weil das hat man früher an Zar von Russland verschickt. Und der ist halt ein Hypochonder gewesen und hat gefunden, nur wenn es in einer weissen Flasche ist, sehe ich, was dort drin ist. Da kann keine Bombe versteckt werden, kein gar nichts. Und man könnte auch noch Verfärbungen und alles andere erkennen. Und ich nehme an, dass man sich das zum Vorbild genommen hat und das, was schon als edel gilt, dann eben auch für die eigenen Marken so weiterzuführen.
Ja, also wenn ich so sehe, was der Zar so für Probleme gehabt hat, das sind ja unsere Lebensprobleme während der Dauer von dem Weinbraten-Podcast fast schon marginal. He?
Ja, und trotzdem sind es auch Probleme gewesen, wo man das so mitnehmen. Zurück zum Champagner. Wenn wir da schnell schauen, wo die Familie Boucher herkommt, dann ist das in Pierry, das ist südlich von Epernay in der Champagne. Epernay liegt am Marngürtel. Die Marne ist ein Fluss, wo das Zentralplateau der Champagne aufteilen tut, die beiden Kalkplateau, nämlich von West nach Ost und unterteilen in Nord und Süd. Und bei Epernay fährt ja auch die Côte des Blancs an, nämlich die sehr stark Chardonnay-bewachsene Seite. Und Pierry gehört dort dazu. Um euch da kurz einen Überblick zu geben, wo wir uns da geografisch und auch rebsortentechnisch könnten befinden.
Ja, und dann gibt's eben das Weingut Boucher. Das hat, ich sage jetzt noch nicht mal so eine super alte Geschichte. Man kann sich nicht so auf 1920 zurück verfolgen. Dort hat's einen Abel Boucher gegeben und der hat aus einem einzigen Hektar Weinberg die ersten Champagner von der Marke Boucher geschafft. Das ist auch nicht ganz einfach gewesen. 1920, das heisst also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Man weiss ja, dass die Weltkriege, der erste und der zweite, die haben verheerende Auswirkungen auf Champagne. Also gerade im Ersten Weltkrieg sind ja die Schützengräben teilweise durch die Champagne durch oder die Champagne angrenzt. Also ganz, ganz schwierige Geschichte gewesen. Und ja, in diesem Umfeld hat ein Mann gefunden, jetzt mache ich da Champagner. Er hat es dann 1945 seinem Sohn weitergegeben, Pierre. Und der Pierre hat dann so die Nachkriegsphase genützt, wie übrigens viele Häuser in der Champagne, um an dem langsam einsetzenden Wirtschaftswachstum teilzuhaben und seinen Betrieb aufzubauen. Ich habe da noch nicht gelesen, ohne Hilfe von Händlern. Also hat das alles selber aufgebaut, hat angefangen, seine Weine in Eichenfässer reifen zu lassen, die er auf dem Dachboden von seinem Haus gelagert hat. Und hat dann in den 70er Jahren seinen Kind das Steuer übergeben, José und der Astrid Boucher. Und ihnen sagt man nachher, sie haben dann den Stil von dem Haus fortgesetzt. Und ja, inzwischen ist die vierte Generation am Ruder, nämlich der Nicolas Boucher, der dort Kellermeister ist. Er ist studierter Agronom und Önologe, hat in mehreren Ländern von der Neuen Welt gelernt und hat dann eben das Haus weitergeführt. Inzwischen haben wir dann auch nochmal gezügelt auf die andere Strassenseite über und irgendwo habe ich gesehen, das ist noch schön beschrieben, man sieht immer als Haus der Gründer vom Weingut her, damit er auch mit dem nötigen Respekt auf der anderen Seite jetzt von der Strasse ans Werk hergeht.
Kommen wir jetzt hier zurück zum Wein selber. Wir haben es angetönt, es gibt nicht wirklich eine Verleugnung, dass man das mit einem bekannten Haus könnte in Verbindung bringen könnte, mit dem Röderer, mit dem Kristall. Die Flasche hier ist auch noch angeschrieben mit Saphir, was ja auch eine gewisse Klarheit und eine gewisse Kristallinität erahnen lässt.
Ich merke, das ist ein Weingut, das glaube ich, einfach ein bisschen Humor auch hat, oder?
Ja, oder sich halt am Bewerten orientieren und das aufnimmt, um dann halt auch den eigenen Marktwert können entsprechend verbessern, würde ich sagen. Was ich jetzt aber spannend finde, ich habe mir jetzt gerade erlaubt, mal schon einen Schluck zu nehmen. Ja, wie kommt der Champagner daher? Ich finde, er hat so gewisse Honigtöne, er hat Brioche, wie man das von Champagner erwartet, wenn er auf der Hefe liegt, hat es ein bisschen Mandeltöne. Er hat aber meiner Meinung nach auch das typische für Chardonnay, so ein bisschen den Öpfelgeschmack, den grünen Öpfel drin. Und die haben es ja doch mit der Cuvée zu tun von 75% Chardonnay, 20% Pinot Noir, dann noch 5% Pinot Meunier. Es ist ein Chardonnay-dominierter Champagner, wie man ihn eigentlich erwarten kann, von der Côte des Blancs, wo ja halt wirklich zu 95% mit Chardonnay bestockt ist. Ich finde, er kommt aber sehr geschmeidig über, sehr schmelzig. Und wenn ich das jetzt im ersten Moment müsste einschätzen, liebe Nelly, dann ist das für mich jetzt mal eins weniger ein Trink als ein klassischer Food- und Begleit-Champagner.
Würde ich unterschreiben. Ich glaube, dass es ein reiner Trinkchampagner wäre. Da fehlt ihm so ein bisschen vielleicht einfach das Cremige, die Gefälligkeit, die es manchmal haben kann. Ich finde, der hat so eine charakteristische Note, die einfach zum Essen einlädt. Er ist auch extra brü, extra trocken. Das spürt man dem auch an beim Trinken. Da hat es nichts an Süße drin. Der ist einfach wirklich auch sehr gerad. Ich finde, er ist auch sehr säurebetont. Und ja, als Champagner hat er etwas Kantiges.
Ja, also er hat eine gute Säure, er hat einen hohen Komplexitätsgrad, finde ich. Das ist jetzt nicht ein Champagner, der sich sehr einfach erschließt. Du hast vorhin gerade gesagt, ja, als reiner Trinkchampagner sei er zu wenig cremig. Ich finde, er hat eine Cremigkeit, er hat eine Fülle und genau die Fülle, der Reichtum, macht ihn für mich zu einem Food-Champagner. Ein Trinkchampagner wäre für mich eher so ein bisschen auf der spritzigen Seite, auf dem lebendig-mineralischen, wo man ja auch immer so gerne zitieren tun. Und das wäre jetzt so ein bisschen mehr meine Merkmale, wenn ich den Wein würde versuchen, greifbar zu machen, jetzt auch für jemanden, der zulässt.
Ich muss aber gleich sagen, ich finde das ein solider, schöner Standard-Champagner. Ich kann aber einfach auch schon Champagner trinken, wo irgendwie runter ist wie Öl, wo einfach Perfektion irgendwie rausgespürt hast. Und ich finde das jetzt eben noch spannend, dass ich da den Gap ein bisschen spüre zwischen, sagen wir es halt, einem noch etwas teureren Champagner und so einen soliden Standard-Champagner. Aber ich finde, für einen soliden Standard-Champagner würde ich mir das auch jederzeit auf den Tisch stellen, wenn es nicht so exklusiv muss sein.
Also ich finde, absolut darfst du das auf den Tisch stellen. Aber ich würde wirklich, wirklich ans Herz legen, da dazu etwas essen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst im Ofen ein Poulet, weißt du, so schön mit krosser Haut, dann noch eine feine, ich sage jetzt mal, Morchelrahmsoße oder so etwas, weißt du, so ein bisschen etwas Filigranes, wo von dem dann noch gedreht und gestützt wird. Ich glaube, da ist nachher eine Bombenzeit mit den Leuten zusammen am Tisch. Also, das wird grossartig.
Ja, und ich finde, ich glaube, bei dem Tipp, mit dem Food-Tipp, können wir es eigentlich belassen. Ein zahlbarer Champagner, ein solider Champagner, nicht ein High-End-Champagner und etwas damit essen.
Ja, und trotzdem habe ich noch eine Frage.
Mhm.
Was ist dein All-Time-Favorite-Champagner, den du jemals getrunken hast?
Puh, das würde jetzt bedingen, dass ich schon wahnsinnig viel Champagner durchprobiert habe. Also ich liebe Champagner. Ich liebe Champagner vor allem auch wegen der Geschichte. Das ist eine Region mit einer wunderbaren Geschichte, die alles drin hat, nämlich Weltgeschichte, Intrigen, Marktmacht, Geldgeilheit, alles da irgendwie. Und dann gleich noch irgendwie so ein bisschen das Handwerk dahinter. Ich glaube, ich kann mich erinnern, als ich zuerst mal einen wirklich guten Champagner hatte. Das war nämlich bei dir im Garten gewesen. Dann hast du mir etwas eingeschenkt, das ist von einem Weingut, das heisst Darlon. Und ich meine, in der Weinwelt gibt es manchmal so die Momente, wo du einen Augenöffner hast, wo du so realisierst, ah, so kann das auch sein. Und ich weiss noch genau, als ich den Schluck genommen habe, das hat sich für mich wie so ein Bild ins Hirn eingebrannt. Ich sehe noch genau so den Blickwinkel in deinen Garten. Ich muss das sofort kaufen. Und ich habe am nächsten Tag einfach Darlon bestellt. Und seither, es gibt eine Weinhandlung in Zürich, wo immer Darlon hat, laufe ich ab und zu dort rein und hole mir eine. Das Gute ist, sie haben so noch unterschiedliche Preisregionen. Also du kannst quasi so solid im unteren Bereich sein oder du kannst auch sagen, jetzt gehe ich ein bisschen steil.
Ja, wie viel ist denn der untere Bereich? Komm.
Ja, also beim Darlon 80 Stutz.
Also ihr seht, es ist nicht 30 Franken Grenze.
Mhm. Ist aber etwas, was ich sehr oft gerne verschenke. Der Basiswein vom Darlon für 80 Stutz.
Wieso komme ich so wenig Geschenke von dir rüber und dann nicht einmal Champagner?
Du bist mit meiner Anwesenheit immer wieder beschenkt.
Also ihr seht, der Nelly und seine Hybris, he? Hätten wir das einmal wieder durch? Nein, aber was vielleicht das Beispiel unterstreicht ist, ja, Wein darf manchmal auch teurer sein, wenn man das will und kann, natürlich. Und ich sage einfach, wenn ihr wirklich die Lust habt, auf Entdeckung zu gehen und das auszuprobieren, gebt euch das auch mal einig. Einfach zum mal sehen, es muss ja nicht immer sein, aber einmal, zweimal im Jahr das vielleicht die Ausnahme geben. Und dann schafft euch der Moment, um das so für euch selber einrichten und ausrollen.
Genau, es gibt Momente, wo man den Genuss ein bisschen darf und soll zelebrieren. Und es gibt Momente, wo man einfach vielleicht eine Alltagsflasche braucht, die jetzt eben nicht ein Gewehr kostet, wie jetzt ein Nagi würde sagen, sondern wo man sich mit gutem Gewissen kann herstellen und einfach mal sagen, heute möchte ich einfach ein Glas Wein und nicht zu fest darüber nachdenken. Und eben ein anderes Mal möchte man vielleicht auch noch ein bisschen über den Wein nachdenken. Ja, ich glaube, wir können so langsam auf die Ziellinie einspuren. Was ich noch sagen zum Schluss, also ich möchte nochmal grossen Dank loswerden an alle, die uns irgendwie unterstützen. Eben also nochmal an Zora, die uns Grafik macht, an unsere Gönner, die uns auch finanziell unterstützen. Das kann man nämlich www.dieweinbrater.ch/trinkgeld. Wir machen das ja immer noch als Hobby, das ist nicht unser Hauptberuf. Das wäre schon noch schön, so ein Berufsleben als Weinbrater, könnte ich mir gut vorstellen, aber für das lange jetzt nicht.
Nein, es wäre wunderschön und es wäre sensationell, aber ich finde es nur schon sensationell, dass wir das hier machen mit der Unterstützung von Menschen, die finden, hey, doch, da gebe ich etwas dran an und das ist mir etwas wert. Und es würde mich freuen, wenn der eine oder die andere noch zukommen würde und uns erlauben, auch hier die nächsten Schritte können jetzt nicht und das eben unterstützen würdet. Auf jeden Fall, liebe Nelly, ich sage dir eins, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen mit dir.
Ja, ich hoffe, wir stehen das durch, nochmal 4 Jahre. Ich meine, wenn wir dann irgendwie bei 8 Jahren sind, dann muss man sagen, dass wir, haben wir ja fast schon ein episches Alter für einen Wein-Podcast. Gut, ja wunderbar, merci, dass ihr euch die Folge angehört habt. Wir haben jetzt halt mal hinter Kulissen ein bisschen geschaut, eigentlich wenn wir ja wirklich immer über den Wein reden und nicht zu viel über uns reden, weil es irgendwie nicht relevant ist, was jetzt ich gerade so fühle oder du so fühlst oder wie es uns gerade so geht oder so. Aber ich finde, für die 100. Folge ist es auch okay, wenn ihr uns mal ein bisschen anders noch spürt und das haben wir versucht zu vermitteln. Das wäre es für die 100. Folge. Wir hoffen aber auch, dass ihr in der 101. Folge wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch wie immer eine gute Zeit. Macht's gut und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.